Digital gesagt.
Der Podcast der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe.
Wir sprechen über Themen, die so vielseitig sind wie wir.
SAP-Produkte, Erfahrungen aus der Praxis und das mit Personen aus unserem Netzwerk.
Von Transformation bis Nachhaltigkeit, von Technologie bis Produktion.
Eben all das, was uns im SAP-Kosmos bewegt.
Die Gen Z will alles, aber bloß nicht arbeiten. Verbindlichkeit? Nur wenn es in den Kalender passt. Kennt ihr das? Solche Sätze fallen gern mal, wenn es um die jungen Menschen geht, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Aber was ist da wirklich dran und was heißt das für Arbeitgeber? Darum wird es heute gehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital gesagt. Mein Name ist Dana Walter und ich habe heute gleich zwei Gäste am Mikro dabei. Anaïs Bentayeb und Dr. Reinhard Emmertinger. Schön, dass ihr beide da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön, ich freue mich hier zu sein, besonders mit euch und noch dazu mit einem wirklich tollen Thema.
Prima, dann starten wir direkt rein. Zwei Sätze zu euch. Wer seid ihr und was verbindet euch mit unserem heutigen Thema Gen Z in der Arbeitswelt?
Ja, ich bin Anaïs, bin 25 Jahre alt. Ich bin irgendwo zwischen Mannheim, Heidelberg und Pfalz verortet. Themen rund um Digitalisierung und digitale Transformation begegnen mir tagtäglich. Wenn ich nicht gerade in Mannheim in der Uni sitze, die Schulbank drücke, im Master Digitale Kommunikation, sitze ich in Heidelberg bei CBS im Bereich Marketingkommunikation. Ja, ich bin auch ehrenamtlich unterwegs in der digitalen Sphäre. Ich bin bei Kindspace. Das ist eine digitale Mental Health Plattform für Jugendliche. Wir arbeiten 100% remote und das deutschlandweit. Durch meine Tätigkeit bei CBS gibt es natürlich hin und wieder dann die Berührungspunkte mit dem DSAG. Und so bin ich heute hier gelandet in der Runde mit euch. Ich freue mich natürlich auch darauf. Mit dem Jahrgang 99 gehöre ich zu der älteren Gen Z. Das ist der älteren Gen Z immer ganz wichtig zu betonen, dass wir zu den Älteren gehören. Das heißt, mein erstes Handy war ein Tastenhandy. Der Internetbutton war mystisch und doch irgendwie verboten. Die Kommunikation lief mit Freunden noch über Mail. Dann kamen die Skype-Zeiten. Dann habe ich immer schön den Familien-PC blockiert. Und dann kam auch schon schnell der Wechsel auf Instagram und andere Plattformen. Also ich bilde mir ein, ganz gut zwischen den Welten zu stehen.
Sehr schön. Kennst du noch ICQ?
Ja. WKW und alles, was es da noch so gab.
Sehr schön. Reinhard, gerne du jetzt.
Wo soll ich beginnen? Ich hatte mein erstes Handy 1993, um mit dem Seelenstrip dies gleich einzusteigen. Verantwortet bei der DSAG, das Programm DSAG for Young Leaders. Darin arbeite ich seit Sommer letzten Jahres, also am Konzept und an der Ausgestaltung mit, glaube ich, brauchbaren Bausteinen. Bausteine, die für die Zielgruppe relevant sind, also junge Menschen in den etwa ersten drei Berufsjahren und Studentinnen und Studenten und Azubis in den letzten Zügen. Und daneben unterrichte ich mein Lieblingsthema Geschäftsmodell Innovation an mehreren Hochschulen und bin daher so gut wie wöchentlich mit genau dieser Zielgruppe im Austausch.
Über die Gen Z, ihre angeblichen Werte und Arbeitsmoral wird ja gern und eigentlich schon hinreichend diskutiert. Sag doch mal, warum geben wir dem Thema heute trotzdem noch mal eine Bühne und warum sitzen wir gerade in dieser Konstellation zusammen? Vielleicht, Reinhard, magst du starten.
Sehr gern. Wir reden gerne übereinander, also wir, die unterschiedlichen Generationen. Und bei wir habt ihr bereits rausgehört, dass ich ebenfalls unter diesem Krankheitsbild leide. Und meine gar nicht so steile These, wenn wir beginnen, miteinander zu reden und zu verstehen, was die anderen umtreibt und antreibt, dann wird es gut. Und das mache ich im Rahmen des Programmes ja mit meinen, unter Anführungszeichen, Botschafterinnen, von denen ich mir regelmäßig keimen leuchten lasse, was diese Generation im beruflichen Kontext eben will. Und Anaïs ist eine davon.
Genau, was ich heute anbieten kann, ist ein kleiner Einblick als eine Vertreterin der Gen Z. Ich bin natürlich nicht die Stimme schlechthin, aber einen kleinen Einblick können wir heute, glaube ich, wagen in die Lebenswelt und natürlich auch, wie die Lebenswelt dann auf Erwartungen an Arbeitsmarkt und Arbeitgeber ausstrahlt. Genau, ich freue mich darauf.
Anaïs, hilf uns, deine Generation vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen. Also ich verallgemeinere jetzt mal bewusst, wie funktioniert ihr denn?
Ja, kurz gesagt, die Gen Z funktioniert nach, ich sag mal, einem neuen Betriebssystem, das nötig ist, wenn sich die Umwelt drumherum verändert hat. Die Welt, in der wir jetzt aufgewachsen sind, ist geprägt von Unsicherheiten, ja, einer Art Dauerkrisenstimmung, also Wirtschaftskrisen, Klimakrisen, Corona-Krise, soziale Spannungen, ja, gesellschaftliche Spaltung. Und das alles in einem Rahmen von rasanter Digitalisierung, die alle Lebensbereiche durchdringt. Innovationen wie KI, das passiert, wir wissen alle, heute eigentlich in einem 24-Stunden-Takt, also massives Tempo. Für die Gen Z war Digitalsein nie eine Option, sondern irgendwie der neue Status quo, den wir da so ein bisschen reingewachsen sind, auf natürliche Weise irgendwie. Diese neuen Standards, diese neue Art zu kommunizieren, eine neue Perspektive auf diese Welt, das wirkt sich eben dann auf sämtliche Werten und Erfahrungen und Erwartungen aus, die sich dann, wie gesagt, in Anforderungen an zum Beispiel Arbeitgeber ja, dann zeigen. Die Gen Z ist dauerhaft online, dauerhaft vernetzt. Im Bereich der Kommunikationswissenschaft nennen wir das Phänomen permanently online und permanently connected. Da kann man sich jetzt fragen, wie ist das jetzt eigentlich, wenn man ja 24/7 mit einer Flut von Informationen aus aller Welt konfrontiert wird? Ich habe heute mal ein paar Zahlen aus der Jugendtrendstudie mal mitgebracht von Simon Schnetzer und Kollegen. Und hier zeigt sich sehr deutlich, dass die Top-Sorgen der jungen Generation sowas wie Krieg sind, also Krieg in Europa, Nahost mit 62%, Inflation mit 57%, gesellschaftliche Spaltung mit 48% und auch was ganz Grundlegendes, sowas wie Wohnraummangel mit 48%. Gleichzeitig empfinden 49% der 14- bis 29-Jährigen regelmäßig Stress und 34% fühlen sich sogar erschöpft. Also es prasselt ganz schön viel ein, das sehen wir auch empirisch nachgewiesen. Und das sehe ich auch mit dem Angeboten zum Beispiel von Kindspace im Bereich mentale Gesundheit, dass da auf jeden Fall der Bedarf da ist.
Spannender Einblick. Reinhard, möchtest du gerne Bezug dazu nehmen?
Unbedingt, dankeschön. Ich mag den Begriff, ist das richtige Wort, ich mag den Begriff Betriebssystem sehr gern, Anais. Danke für das Wortgeschenk, das werde ich behalten. Ich bin ein großer Fan vom Zukunftsforscher Tristan Horgt, der in den 90ern geboren, ja ebenfalls ein Vertreter der Gen Z ist und daher aus mehreren Gründen weiß, wovon er redet und schreibt. Ich bin da selbst ja seit vielen Jahren schon rausgewachsen, die gar nicht so Gnade der frühen Geburt. Und der, also Tristan Horgt, beschreibt zum Beispiel, du sprachst ja so eben von 24/7, dass die Gen Z eben nicht an die Nummer der Work-Life-Balance glaubt, sondern dass wir uns in Richtung Work-Life-Integration entwickeln. Es geht nicht mehr wie bei uns Alten darum, Arbeit und Freiheit künstlich zu trennen, sondern die Arbeit so zu gestalten, dass sie ins Leben passt. Und dann werden wir sehen, wohin diese Hase läuft. Er sagt auch, dass der hohe Druck und die geringe Planungssicherheit, von der du gesprochen hast, zu 100% Realität ist. Eine Realität, die halt neues Denken erfordert. Und ich rufe noch jemanden in den Zeugenstand, das müsst ihr aushalten, Vitalia Safronova, die nennt sich selbst Gegenwartsbeobachterin und Zukunftsdenkerin. Die wird hier nämlich hinzufügen, dass wir etwas brauchen, das sie Futures Literacy nennt. Und genau bei diesen Herausforderungen, von denen du gesprochen hast, mit beeindruckenden Prozentzahlen, uns selbst, also ihr euch selbst, die gewünschten Zukünfte zu schaffen, anstatt immer auf bestehende Muster da draußen sozusagen zu reagieren. Und zur Selbstwirksamkeit, die du vorher nanntest, die Frage, wofür mache ich das, was ich mache, das ist ja der Knackpunkt. Und wir sehen ja eindrücklicher, als wir das jemals wollten, dass die guten alten linearen Lebenswege, Ausbildung, Karriere, Familie, nicht mehr für alle der einzig wahre Weg zum Glück ist. Und was heißt es nun konkret, jetzt abseits meiner super geschickten Zitate, mit DSAG for Young Leaders haben wir was dagegen, in beiden Bedeutungen des Wortes. Wir verstehen, dass ihr, wie du in der Vorbereitung gesagt hast, keinen Bock auf Burnout habt und den Respekt der Hierarchie, oder den Respekt vor Hierarchien, neu definieren wollt. Und wir schaffen eine Plattform, die, so wie heute eben, eure Stimmen hörbar macht und eure für das übrigens Überleben der Unternehmen hochrelevanten Blickwinkel sichtbar macht. Weil aus Sicht der Unternehmen seid ihr, das wird gerne vergessen, entweder hochwillkommene aktuelle und künftige ArbeitnehmerInnen oder aktuelle und künftige KundInnen und idealerweise beides. Und da besteht eben unser aktuelles Angebot im Wesentlichen aus Weiterbildung und Mentoring und momentan eben am sichtbarsten aus Wettbewerben wie Hackathons und Ideathons für junge Talente. Und den Druck und die Unsicherheit, von der du gesprochen hast, den können wir nicht wegzaubern. Ich bin nicht naiv oder nicht so naiv. Aber wir können gemeinsam Schritte unternehmen, um eine sozusagen zukunftsfähige Umgebung in diesem SAP-Ökosystem, in dem wir uns bewegen, zu gestalten. Und bei einem befreundeten Unternehmen in Duisburg-Haniel, da nennen die das enkelfähig. Und genau darum geht es. Und das ist durchaus ein Selbstzweck, als Unternehmen, als Organisation eben enkelfähig zu werden.
Ich denke, damit wird schon direkt einiges klarer. Vielen Dank für die Einblicke schon mal. Trotzdem möchte ich gern noch mal ein bisschen provokativ fragen. Also in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich einfach mal ChatGPT gefragt, was sind denn so die drei prominentesten Vorurteile gegen eure Generation? Und die Antwort waren Nummer 1, sie sind faul und nicht belastbar. Nummer 2, sie sind nur digital, aber sozial inkompetent. Und Nummer 3, sie sind überempfindlich und wollen nur positives Feedback. Was ist denn dran an solchen Aussagen?
Ja, ich kenne diese Klischees. Manchmal spiele ich auch selber gerne mit Klischees, also ja, diese ganze Bandbreite. Ich habe sogar noch mehr auf Lager. Die Gen Z, die kann gar nicht mehr kochen, die bestellt nur noch Uber Eats oder Lieferando. Die haben auch Angst vorm Telefonieren, am besten eine 35-Stunden-Woche, am liebsten alles remote und mit Aussicht auf Workation. Ja, also das, was du jetzt auch schon angesprochen hast, das sind auf jeden Fall so die gängigen Klischees, die dann auch entstehen, wenn man, Reinhard, wie du gesagt hast, über die Menschen spricht, aber nicht mit ihnen. Genau, meine Lieferando-Bestellverlauf werde ich mit euch heute trotzdem nicht teilen. So viel dazu. Aber ja, was ist da dran? Natürlich stimmt nicht alles. Es ist schwer, eine Generation erstmal irgendwie in so eine Box zu stecken. Wir sprechen hier von einem Zeitraum von 15 bis 10 Jahren, die wir jetzt irgendwie versuchen, irgendwie einzutüten. Aber das sind natürlich in unterschiedlichen Kontexten groß geworden. Ich habe ja gesagt, ich gehöre sogar zu den älteren Gen Z. Ich bin nochmal in anderen Kontexten aufgewachsen, wie zum Beispiel jetzt die Jüngeren. Und das genau das macht das alles ein bisschen komplex. Aber mal, um so mit den typischen Vorurteilen ein bisschen aufzuräumen, faul und nicht belastbar ist ja auch immer so etwas. Wir wollen nicht arbeiten. Das war jetzt im Februar, da hat das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung veröffentlicht, dass junge Leute tatsächlich so fleißig sind wie lange schon nicht mehr. Die Erwerbsquote der 20- bis 24-Jährigen ist seit 2015 um 6% angestiegen. Also um da schon mal so mit dem ersten Thema aufzuräumen, laut der aktuellen Jugendstudie, die ich ja vorhin schon mal zitiert habe, sind das eher bestimmte Werte, die in den Vordergrund rücken, zum Beispiel eine gute Arbeitsatmosphäre. Ja, das sind so dann die Anforderungen an Arbeitgeber, nennen zum Beispiel 55% als Hauptkriterium. Dann nochmal das, Reinhard, was du auch schon angesprochen hast, so eine Vereinbarung, die zwischen Leben und Arbeit auch möglich ist. Du hast schon von einer Work-Life-Integration gesprochen. Das ist definitiv eines der Hauptpunkte für die Gen Z. Die Arbeit soll sinnvoll sein, Entwicklung ermöglichen, aber auch mit dem Leben per se vereinbar sein. Krisenstimmung habe ich auch schon vorhin angesprochen. Trotz dieser Stimmung und insgesamt einem etwas gesellschaftlich negativen Einstellung bleibt trotz allem eine gewisse Zuversicht. Und das ist, glaube ich, das, worum man sich ein bisschen festhalten kann. Es ist nicht alles schlecht und es ist auch nicht alle sind pessimistisch. Also eine gewisse grundlegende Zuversicht bleibt. Und das ist vielleicht auch hier die Chance, einfach zu sehen, die Gen Z ist nicht der Systemfehler oder der Bug, sondern vielleicht einfach eine Art Change Request, um das mal in dieser Art von Worte zu packen, Fachtermini. Eine Art Wertewandel, würde ich sagen, ist zu beobachten oder eine Verschiebung, Transformation von Werten. Und die beschreibt ganz genau, warum das jetzt so ist, warum jetzt sinnhafte Arbeit vielleicht vor 30 Jahre Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber vorgerückt ist zum Beispiel.
Reinhard, wie stehst du dazu? Wie siehst du das?
Gute Frage, die sich nicht schnell beantworten lässt. Danke dafür. Da muss nochmal Christian Horx herhalten, der ist halt schlauer als ich. Weil der spricht, du hast es vorher schon zweimal angesprochen, er spricht von einer multipolaren Krise, die uns eben alle betrifft. Besonders die jüngeren Nationen. Dann eben dazu bringt, die so ein wenig angeälterten Systeme mal auf die Rüttelstrecke zu legen und zu hinterfragen. Zu dem Teil mit Faul komme ich gleich. Und der schrieb kürzlich mir einen schönen Beitrag auf LinkedIn, der gut zu deinen Aussagen passt, Anais. Und der beginnt mit, Jungsein war früher auch mal besser. Und er sagt eben, so diese kurze jugendliche Glücksphase ist verschwunden. Und durch soziale Medien sind wir sozusagen von klein auf mit diesem ganzen Weltschmerz konfrontiert. Was uns dann endgültig die Sorglosigkeit der Kinder und Jugendlichen. Aber gute Nachricht, er sieht euch, die Gen Z, eben in einer starken Position, diese Veränderung noch einzufordern. Vielleicht nicht kurzfristig. Also wir wissen nicht, was Donald morgen wieder Schönes einfällt und wenn Vladi übermorgen gerne in Schutt und Asche legen möchte, aber zumindest mittelfristig. Und da sekundiert McKinsey, übrigens mit einer super spannenden Mind the Gap-Reihe, wenn das nicht schon Werbung ist, da noch. Und bestätigt das, zumindest die grobe Tendenz, dass die Gen Z eben individuelle Lösungen braucht, von denen du vorher gesprochen hast, ne? Und sich weniger als die Älteren auf diese ach so stabile gesellschaftliche Stabilität verlässt. Ne? Und vielleicht so ein Mini-Umweg zu diesen Generation X, Y, Z, Alpha-Dings, kommt gleich wieder zurück, versprochen. Wir sind uns ja weitestgehend einig, dass alle Modelle ja irgendwie falsch sind oder zumindest halt nur Modelle. Und diese Einsortierung in Generationen, das Karl Mannheim hat das, naja, so erfunden, 1928, vor bald 100 Jahren. Und die Aussage, dass so gemeinsame Erfahrungen und Prägungen zu einem ähnlichen Denken, ähnlichen Werten, ähnlichen Verhalten führen und das eben den Unterschied zu früheren oder späteren Generationen macht, die ist ja nicht blöd. Ist ja nicht despektierlich gemeint, aber diese Schubladisierung von Generationen in dann ja immer noch starre Intervalle von 15 Jahren, die ist ja weder irgendwie wissenschaftlich fundiert noch universell gültig, als wäre das jetzt das 11. Gebot. Die Übergänge zwischen den Generationen, die sind ja doch fließend. Die Erfahrungen, die sie predigen, die Erfahrungen, die sie prägen, sind doch innerhalb einer Generation unterschiedlich, je nach Herkunft, je nach Bildung, je nach Region. Und wir müssen tierisch aufpassen, dass wir mit einem starren und super bequemen Generationendenken da jetzt keine billigen Stereotypen schaffen. Ich bin abgeschwiffen zum Angebot der Diesel AG. Deine Frage der Gen Z, die dieses Wofür eigentlich, von dem auch vorgesprochen haben, die ist ja schwer wegzudiskutieren und dass eben nur individuelle Lösungen echte Lösungen sind und wir den sogenannten institutionellen Lösungen nicht trauen sollten, es liegt ja auf der Hand. Und genau darauf wollen wir uns eben konzentrieren. Sozusagen Räume schaffen, Raum zu geben zur gemeinsamen Gestaltung auch oder vielleicht gerade in turbulenten Zeiten. Und zum Beispiel mit diesem Format DSAG for Young Leaders Matchpoint bringen wir StudentInnen und Azubis mit guten Ideen auf der einen Seite und etablierte Unternehmen, die dabei unterstützen, auf der anderen Seite zusammen. Dann entsteht ein Match. Und einen davon, mittlerweile GmbH mit einem vorzeigbaren Produkt und ersten großen Pilotkunden, sprechen wir beim Jahreskongress im Herbst soweit zum Erbe. Was ich damit sagen will, da tut sich was. Auch wenn wir monatelang unter der Decke arbeiten oder unser Alumni-Bootcamp, vor dem ich das im Herbst zum Start geht. Und das sorgt eben genau für die Future Literacy, von der ich eben vorher gesprochen habe. Das sind ganz konkrete Angebote, die so ein klein wenig helfen werden, sozusagen eure eigene Zukunft zu gestalten.
Du hast jetzt einige Angebote angesprochen, die werden wir dann in den Shownotes alle nochmal verlinken, damit die interessierten Hörerinnen und Hörer auch wissen, wohin sie sich wenden können, wenn sie mehr noch darüber erfahren möchten. Ich möchte nochmal auf das Bezug nehmen, was Anais gesagt hat, nämlich den Wertewandel. Woher rührt denn der und wie erklärt ihr euch den?
Also Reinhard, du hast es vorhin schon gesagt, vielleicht viel lieber anschauen, in welchen welchen Dimensionen die Gen Z groß wird, ist besser als einfach Schubladendenken anzuwenden. Hier die 15 Jahre, das sind diese und jenes und die sind so und so. Ich bin dafür, dass man sich eher sozioökonomischen Faktoren anschaut. Im Bereich, Bereich gesellschaftspolitische Forschung gibt es ja diesen Begriff Wertewandel, Werteverfall sogar für die ganz kritischen Stimmen. Das führt alles ein bisschen zu einer zerrissenen Sicht der Gen Z. Grundlegend kann man sagen, sozioökonomischer Fortschritt führt zu Verschiebung oder zumindest einer veränderten Gewichtung von Werten. Man kann festhalten, Wohlstand führt natürlich zu einer Verschiebung. Postmaterialistische Werte wie Freiheit, Selbstverwirklichung und Teilhabe werden rücken in den Vordergrund. Weniger vielleicht die absolute Loyalität gegenüber dem 30-jährigen Arbeitgeber. Das führt natürlich dann zu anderen Anforderungen. Einerseits haben wir natürlich gerade jetzt in einem gewissen Stand des Wohlstandes, gewissen Position des Wohlstandes, die privilegierte Position über Benefits zu diskutieren. Wir können über Workation diskutieren. Da sind wir uns alle einig, das war in vorherigen Generationen in der Art nicht möglich. Da standen ganz andere Dinge im Vordergrund. Vielmehr aber stellt sich für mich die Frage, dieses Wofür, diese Frage nach Leistung, inwiefern sich die Leistung tatsächlich noch lohnt. Reinhard, wir hatten mal in einem Gespräch diesen Satz festgehalten, ohne Fleiß kein Preis. Aber was ist denn jetzt noch der Preis und ist der Preis eigentlich noch greifbar? Früher würde ich behaupten, Reinhard, da kannst du vielleicht nochmal bestätigen oder nicht, war der Preis greifbarer, er war realistisch. Das Eigenheim und dann die Familie, mein Auto, der Familienhund, die gesicherte Rente. Das alles war erreichbar und mit einer gewissen Leistung, man strengte sich an, man hat auf ein Ziel hingearbeitet. Das Ziel ist heute auch bei entsprechender Leistung nicht mehr gesichert. Also der Preis ist nicht mehr gesichert. Der Generationenvertrag wurde aufgekündigt und jetzt ist eben diese Frage, wofür eigentlich noch? Neue Modelle rund um Wertewandel beschreiben Werteverschiebung bei jetzt der Jugend, nicht als Verfall, also ganz, ganz kritisch ausgedrückt, die wollen nicht mehr, die kennen gar nicht mehr Loyalität und die Disziplin, das ist alles verfallen, sondern eher eben eine Entwicklung, die eben aus sozioökonomischen Faktoren gespeist ist. Da trifft natürlich der Drang nach sinnhafter Tätigkeit, Freiheit und Selbstwirksamkeit auf eben genannte Krisenstimmungen und Unsicherheiten. Das heißt, unterm Strich für viele eine situativ gelebte Kombination aus traditionellen Werten, die wir kennen, die auch in den älteren Generationen gelebt wurden, aber auch neueren Werten, wie zum Beispiel Selbstentfaltung und Verantwortung, dass man das irgendwie zusammenbekommt. Und da bekommt, finde ich, das Wort Work-Life-Balance oder, Reinhard, wie du schon gesagt hast, Work-Life-Integration nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn man sich das nochmal so in diesem Modell vor Augen führt. Und auch empirisch gesehen habe ich nochmal diese Jugendstudie dabei. Das Wertegerüst ist überraschend traditionell, auch bei der Gen Z. Das hat mich tatsächlich selbst etwas überrascht. Die Unterschiede liegen dann eher bei Positionierung von Freiheit und Freundschaft. Das liegt bei der Gen Z etwas weiter vorne als bei den anderen. Karriere und Religion rücken etwas nach hinten. Aber auch hier sieht man, sobald Krisen und Unsicherheiten auftreten, Corona, Krieg, Inflation, wird sowas wie das Sicherheitsbedürfnis für alle Generationen relevanter, auch für die Gen Z.
Reinhard, magst du direkt anknüpfen?
Oh, sehr gerne. Nämlich mit der weiteren Frage, was ist dann genau das, wovon du gesprochen hast, Annalise? Was heißt es jetzt für Unternehmer? Was heißt es für Unternehmen als Arbeitgeber und als Lieferanten hoffentlich spannender Produkte und Services, die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen und KundInnen wirklich, wirklich, wirklich verstehen zu wollen? Und dann im zweiten Schritt was anzubieten, das die auch glaubwürdig und die Betonung liegt auf glaubwürdig adressiert. Also die Menschen und die Themen. Die Herangehensweise, danke schon dafür, die Herangehensweise in so einer Mischung aus Plantagenbesitzer und Wolfgang Grupp, die ist ja ein wenig aus der Mode gekommen und die kommen wir auch nicht wieder. Und dann sehr entzückender Satz, wir sind nicht dabei, wir sind der Change Request vorhin, Annalise, ist, das sollten wir bei allem Entzücken nicht vergessen, ganz, ganz elementar. Und egal, welche einigermaßen seriöse Statistik, eine davon hast du zitiert, zu akutem Stress, zu dauerhafter Erschöpfung, zu Antriebslosigkeit, wir da blättern. Die Ergebnisse sind, finde ich, alarmierend. Und langsam wird es Zeit, Themen wie beispielsweise Orientierung, mentale Gesundheit ernst zu nehmen. Da brennt der Hut ganz hell, sagt man in meiner Heimat. Und das ist eben kein Hu-Hu-Wellness-Dings mit Räucherstäbchen in den Ohren. Das ist ohne Übertreibung ein gesellschaftliches und ein unternehmerisches Thema. Also gesellschaftlich mit so großen Wörtern muss man ein wenig aufpassen. Und wir wissen, dass man eine Party unauffällig verlassen sollte, wenn jemand volltrunken gegen Mitternacht was von gesellschaftlich lallt. Aber ihr wisst, was ich meine. Warum müssen wir das angehen? Warum? Weil wir von Boomer bis Alpha die nachhaltige Leistungsfähigkeit brauchen. Mal so übers Wochenende ein wenig SEO-Schick machen, das kann auch ein Schimpanse. Da sind wir wieder bei Herrn Grupp und Trigema. Aber dauerhaft leistungsfähig zu bleiben, das, wem sage ich das? Schlag die Zeitungen auf. Also einen kurzen Satz. Die Unternehmen, die den Bug wittern, von dem du gesprochen hast, statt des Change Requests, die ihre MitarbeiterInnen und übrigens auch KundInnen nur als Ressourcen, und zwar im schlechtesten Sinne des Wortes, sehen, statt als Menschen mit Werten und Erwartungen und womöglich anderen Einstellungen, die werden scheitern. Die Buden gibt es dann in 10, 15 Jahren nicht mehr. Buden, von denen wir im Moment öfter hören, als uns recht ist. Da hat Rebecca Shaw vom Guardian im Februar mal eine schöne Überschrift gezaubert, ich zitiere: "I knew one day I'd have to watch powerful men burn the world down. I just didn't expect them to be such losers." Und das beschreibt ja die Magerszene im Wilden Westen ja sehr gut. Und nochmal zu deinem Change Request, denn den Ball nehmen wir auf. Deshalb sind ja unsere Formate, auch damit sie nicht zu sehr nach Uni riechen, interaktiv gestaltet, da ist nichts frontal. Das spielerische Lernen ist sozusagen Name of the Game, ist ein super Wortwitz. Und worauf wollen wir hinaus? Die Vorbilder nicht nur suchen, sondern auch selbst sein. Und Anna macht das mit ihrer Initiative, dass sie vorher gesprochen hat, kein Space, ja möglich, wo ein Austausch von Jugendlichen möglich ist, zu genau den Belastungen, den Sorgen, also auch den Sorgen, von denen du vorhin gesprochen hast. Und ja, beim Angebot der DSAG war ich. Und mit beispielsweise dem Alumni-Bootcamp, von dem ich vorher erzählt habe, da wollen wir euch auch ein wenig aus dieser Komfortzone locken, euch als Personen und als Teams das mitgeben, was euch eben genau in dem Umfeld, von dem du vorher erzählt hast, auch ein wenig stärkt.
Danke, Reinhard. Ja, du hast jetzt schon einige Punkte abgedeckt, die ich auch ansprechen wollte. Was müssen jetzt Arbeitgeber sozusagen bereitstellen? Ganz wichtig, vorne ran sage ich immer, Haltung zeigen, eine klare Wertkommunikation, die schlägt sogar materielle Benefits. Ne? Also auch wenn dieser Vorwurf immer im Raum steht, ja, schmeißt die Gen Z mit Benefits zu, dann ist alles gut. Nein, ist es nicht. Es bedeutet eher transparente Prozesse, Kommunikation auf Augenhöhe, gelebte Authentizität und die Glaubwürdigkeit, Reinhard, das hast du vorhin schon angesprochen, sowie ja, Entwicklungsangebote möglich machen. Und da steckt auch schon ein bisschen dieser Drang nach Sinnhaftigkeit, Selbstwirksamkeit schon drin. Eben diese Angebote, wenn man die bereitstellt und zeigt, wir arbeiten mit euch, ja, wir möchten mit euch etwas auf die Beine stellen. Das ja, beinhaltet das ja schon. Die Gen Z bringt ein hohes Maß an digitale Kompetenz mit. Ich würde sagen, sie sind Innovationstreiber. Und nehmen wir an, Erfahrungswerte der Älteren zum Beispiel, ja, seniorigen Kollegen, Kolleginnen treffen auf Perspektiven und Ansichten der Jüngeren, ja, der Gen Z. Ich glaube, daraus kann etwas richtig, richtig Gutes in Kombination entstehen, wenn man da auch den Raum frei macht dafür, Reinhard. Dafür hast du ja dein Angebot zum Beispiel geschaffen. Deshalb sitzen wir ja heute hier in dieser Runde, um miteinander zu sprechen und da den Weg irgendwie ja, zu ebnen und schon mal so einen Schritt in diese Richtung zu machen.
Ja, genau, Anna. Authentische Kommunikation, da ist ja wieder der Tristan Horks, der kann das. Und der betont eben unter anderem, dass sozusagen Vertrauen die Währung der Zukunft ist. Also Unternehmen, die diplomatischen Beziehungen zu ihren Werten abgebrochen haben, ja, dass dies künftig schwer haben werden. Also Sinnhaftigkeit und Produktivität, das sind ja keine Feinde, sondern das eine ist ja die Folge des anderen. Transparente Prozesse, Kommunikation auf Augenhöhe, Authentizität, schwieriges Wort, das wird entscheidend sein. Und die Gen Z, die bringt ja digitale Kompetenz mit, wie du sagst, Marius. Und genau die braucht es ja, um Wert zu schaffen. Und Wert ist jetzt kein Marketing-Füllwort, sondern tatsächlich so gemeint. Dafür enkelfähig, von dem ich vorher gesprochen habe, zu sein. Und nochmal, authentisch, das ist jetzt keine Option, das ist Voraussetzung. Ich bin überzeugt, dass die jungen Generationen super schnell durchschauen, ob ein Unternehmen, eine Organisation wirklich hinter Werten steht oder einfach nur Pole Dance auf TikTok macht. Und genau das, also authentisch, das ist einer der Bausteine unseres Programms, kein TikTok-Binge-Watching, sondern authentische Impulse von sozusagen analogen Influencerinnen, unseren Botschafterinnen, wie du, Anais. Die stellen nämlich sicher, dass wir kontinuierlich, und da sind wir wieder dort, wo wir begonnen haben, mit der jungen Zielgruppe reden, mit der Zielgruppe reden, statt über sie. Und dass wir unsere eigenen Annahmen hinterfragen und auch korrigieren. Weil diese Botschafterinnen geben uns eben die notwendigen Impulse zu den echten Schlüsselthemen. Zukunft der Arbeit, Trends da draußen und. Und das bekomme ich mittlerweile rückgemeldet, hat ein wenig gedauert, dass die Idee, die Botschafterinnen als sozusagen analoge Influencerinnen zu haben, genial ist. Weil wir damit auch glaubwürdig zeigen, dass wir unsere Annahmen hinterfragen, dass wir wirklich zuhören wollen. Und darum geht's.
Genau, also auch allein, was du jetzt gesagt hast, dieses Zuhören aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht ist allein die Fähigkeit, jemandem zuzuhören, Offenheit zu zeigen und auch die Bereitschaft, auf mein Gegenüber einzugehen. Allein das hat schon einen enormen Stellenwert für ja, erfolgreiche, gelungene Kommunikation. Kommunikation bedeutet nicht, jemand sagt was und ich muss innerhalb von 5 Sekunden die schlauste Antwort parat haben. Das bedeutet nicht, dass wir konstruktive Kommunikation führen und gutes Ergebnis dabei erzielen. Das bedeutet das nicht. Und ich würde sogar sagen, dass die das voneinander lernen, ja, und auch von den Älteren, also das sage ich auch ganz bewusst, es geht nicht darum zu sagen, so, gut, jetzt ist alles Schlechte, das Alte ist alles schlecht, das müssen wir jetzt alles umwerfen. Nein, die älteren Kollegen und Kolleginnen, seniorige Kollegen und Kolleginnen, die bringen ihre eigenen Erfahrungswerte mit, ihre eigenen Erfahrungen na, da draußen, weil sie draußen sitzen, weil sie die Welt gesehen haben. Und es gilt für mich, das gegenseitige Bereitschaft voneinander ja, zu lernen, zuzuhören und die Offenheit zu zeigen, sich auf ja, Neues einzulassen, ja, auf andere Perspektiven einzulassen. Und ich würde gerade sagen, dass in dem Umfeld, in dem wir uns jetzt alle hier bewegen, im Umfeld IT-Branche, dass Wandel natürlich uns geläufig sein sollte. Wir sind in einem hochdynamischen Bereich unterwegs und nichts bleibt, wie es gestern war. Ja, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Ja, wenn wir uns alleine nur technologischen Entwicklungen wie KI ansehen, dann ist auch gestern, ja, das heute nicht mehr das, was gestern war. Es geht im Sekundentakt beinahe. Es bringt nichts, die Gen Z in veraltete, starre Systeme reinzupressen. Ich glaube, da läuft man wirklich Gefahr, Talente und auch die Zukunftsfähigkeit zu verlieren. Ja, das kennen wir alle aus unserem Alltag, Arbeitsalltag. Irgendwann kommt der Moment, da ist der Systemwechsel, ja, der steht dann bevor und der muss dann auch durchgeführt werden. Sonst bleibt man nicht mehr wettbewerbsfähig.
Ich halte also fest, die Gen Z rüttelt die Arbeitswelt kräftig durch und das kann ja durchaus sehr viele Vorteile bringen für alle Beteiligten, das haben wir ja gerade gehört. Vorausgesetzt aber, man begreift diesen Wandel dann auch tatsächlich als Chance. So, wir sind jetzt auch fast am Ende unseres Podcasts angelangt, aber gerne jetzt noch ein Schlusswort von euch beiden.
Ja, gerne. Ich appelliere nochmal, so wie wir es heute gemacht haben, fangt an, miteinander zu sprechen, anstatt übereinander. Fangt an, euch gegenseitig zuzuhören und auch eine reale Chance zu bieten, den Gegenüber, ja, egal welcher Generation der diejenige angehört, zu verstehen. Und da den ersten Schritt auf einen gemeinsamen Nenner zu laufen. Ich bin überzeugt, dass wenn wir die Erfahrungen, die Vorteile, die Assets, die verschiedene Generationen mitbringen, anerkennen, diese respektieren und auch nutzen können, dass wir gemeinsam zeitgemäße Strukturen schaffen und zukunftsfähige Systeme etablieren können. Alles in allem würde ich sagen, Entwicklungsräume schaffen, die alle Generationen abholen, denen sich alle Generationen abgeholt fühlen und möglichen Generationskonflikten so auch entgegenzusteuern. Das sichert langfristig die Innovationskraft und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.
Danke dir, Reinhard.
Genau das, Anais. Da rufe ich die Schweizerin Yael Meyer in den Zeugenstand, die sich seit Jahren und ziemlich erfolgreich mit dem beschäftigt, was frische Generationen eben antreibt und umtreibt und die eine der prominentesten Stimmen der Gen Z ist. Weil die sagt, man muss mit jungen Menschen sprechen, nicht über sie. Und damit ist in einem kurzen Halbsatz, glaube ich, beinahe alles gesagt. Dann klappt es auch damit, nämlich die Gen Z nicht nur zu erreichen, im Sinne von oben herab zu erreichen, sondern zu verstehen und damit Brücken zu bauen. Und dann wird das gut.
Davon bin ich überzeugt. Das ist doch mal ein tolles Schlusswort. Lieben Dank euch beiden für die ehrlichen Einblicke und das unterhaltsame Gespräch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was denkt ihr denn? Erlebt ihr die Gen Z als Herausforderung oder als Chance oder vielleicht beides? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare oder diskutiert es live mit uns auf dem DSAG-Jahreskongress in Bremen. Dort sind die beiden nämlich am 16. September mit einem Panel vertreten und werden das Thema Gen Z einmal mehr vertiefen. Alle Infos dazu packen wir euch auch in die Shownotes. Vergesst wie immer außerdem nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr künftig keine Folge mehr verpasst. Lieben Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Das war wieder eine Folge Digital gesagt, der Podcast der DSAG.
Schön, dass du dabei warst. Empfehle uns gerne weiter. Wir sagen Tschüss und bis bald.